Heute ist Sonntag, der 25. Februar 2024. Willkommen zur 69. Folge der Foreign Times. Franziska Tschinderle, ich grüße dich.
Hi, danke für die Einladung.
Und Franziska ist sehr geduldig mit mir. Wir wollen uns heute über das Kosovo unterhalten. Bevor wir aber da reingehen, Franziska, ganz kurz, wer bist du und was machst du?
Ich bin Journalistin und ich habe einen Schwerpunkt auf Südosteuropa, man kann auch sagen den Balkan oder den Westbalkan. Und ich lebe seit 2 Jahren in Tirana, das ist die Hauptstadt Albaniens, bin also sozusagen Korrespondentin in der Region. Und ich beschäftige mich mit allen Ländern, aber ganz im Spezifischen beschäftige mich mit Albanien und mit dem Kosovo.
Und ich glaube, Albanien, das war das letzte Buch, über das wir beide dann auch hier in diesem Podcast miteinander geredet haben, ne? Also du hast auch 2 Bücher auf dem Markt.
Genau, die dreht sich eben um Albanien. Zum Kosovo habe ich bisher, also vor allem publiziert, aber eben noch kein Buch geschrieben.
Kommt dann noch.
Vielleicht, ja, schauen wir mal.
Der Anlass, weswegen wir uns hier unterhalten, ist, dass Kosovo am 17. Februar, also vor ein paar Tagen, 16 Jahre alt geworden ist. Ist ja ein Grund zur Freude, aber vielleicht auch zur Frage. 16 Jahre, was war denn da vor 16 Jahren, 2008?
Ja, 2008 hat sich der Kosovo einseitig von Serbien für unabhängig erklärt. Serbien hat diesen Schritt bis heute nie anerkannt und Kosovo ist laut der serbischen Verfassung auch Teil des serbischen Staatsgebietes. Das heißt, in einer serbischen Schule wird man eine ganz andere Karte zu Gesicht bekommen, als jetzt vielleicht im Geografieunterricht in Deutschland oder auch in Österreich oder in anderen Ländern, die den Kosovo anerkannt haben. Und auch die Serben im Kosovo, es gibt ja eine serbische Minderheit dort, rund 100.000, rund 4% der Bevölkerung, auch die lernen das in den Schulen, was natürlich zu der absurden Situation führt, dass die Kosovo-Serben den Staat, in dem sie de facto leben, bis heute nicht anerkennen und nicht anerkannt haben.
Ja, da sagt so mein innerer Russland-Erfahrungsmensch, oh, da gibt's bald wieder so einen Frozen-Konflikt oder eine sich abspaltende Mini-Republik oder irgendwie was anderes. Aber so weit sind wir noch.
So weit sind wir, glaube ich, noch nicht. Aber ich denke, Frozen-Konflikt ist es in einer gewissen Weise bereits. Ich meine, 1999 wurde dieser Krieg beendet. Also vor 2008 gab es natürlich auch eine Menge Geschichte. Kosovo war Teil, war zur Zeit Jugoslawiens eine autonome Provinz von Serbien. Dann wurde diese Autonomierechte abgeschafft. Dann kam es zu einer wirklichen, einem schlimmen Regime durch Slobodan Milošević, in dem de facto die serbische Minderheit über die albanische Mehrheit herrschte. Und Ende der 90er Jahre zum Krieg, der dann 1999 durch die NATO beendet wurde. Also das ist jetzt so ein bisschen im extremen Zeitraffer die Geschichte, auch wenn sie natürlich viel komplexer ist. Aber de facto gibt's ja diesen Frozen-Konflikt seit 1999 schon. Ja, die serbischen Truppen haben sich zurückgezogen, weil sie de facto gegen die NATO verloren haben, wenn man das so sagen möchte. Aber anerkannt hat Serbien den Kosovo nicht und ja auch Russland und China haben das nicht und auch 5 EU-Mitgliedsländer. Das heißt, seit 99, seit 25 Jahren kann man eigentlich von einer Art Frozen-Konflikt in Europa sprechen. Die Sache ist, letzter Satz, dieser Konflikt war lange ein Konflikt auf diplomatischer Ebene. Also erkenne ich deine Nummernschilder an, soll der Kosovo internationalen Organisationen beitreten. Aber 2023 sind dann einige Ereignisse passiert, die die Sorge entstehen lassen, dass aus diesem Krieg der Worte und der Diplomatie auch wieder ein militärischer Konflikt wird.
Okay, das musst du jetzt kurz erläutern, was da passiert ist.
Also es kam wahrscheinlich schon lange nicht mehr zu so vielen Spannungen zwischen Kosovo und Serbien wie im letzten Jahr. Man hört dann immer so, okay, Eskalation im Kosovo, Spannungen im Kosovo, dann ist das Land irgendwie 24 Stunden in den Nachrichten und dann verschwindet es wieder. Und man schaut selten genau hin, was da genau passiert. Und im Endeffekt geht es darum, wie die serbische Minderheit, die es im Kosovo gibt, also rund 100.000 Menschen, circa 3-4% an der Gesamtbevölkerung, wie diese in den kosovarischen Gesamtstaat integriert werden sollen. Und da stehen wir eben vor diesem Grundsatzproblem, dass viele davon diesen Staat auch gar nicht anerkennen und Serbien den Staat auch nicht anerkennt. Und da kommt es immer wieder zu Eskalationen, wenn es darum geht, welche Nummernschilder zum Beispiel benutzt werden sollen oder ob Serbien die Pässe und die ID-Karten von Kosovo anerkennt oder auch die Nummernschilder vom Kosovo anerkennt. Also es dreht sich immer wieder um solche, man könnte fast sagen, banalen Dinge, die aber am Ende die große Frage aufwerfen, wann wird Serbien diesen Staat je anerkennen und wird es überhaupt je dazu kommen?
Ja, das sind ja jetzt mehrere oder zwei Felder mindestens, die da aufgemacht hast. Einmal diese Beziehung zwischen Kosovo und Serbien, aber dann auch einmal im Kosovo selber wiederum die serbische Minderheit. Wo fangen wir denn da an?
Also das hast du super erklärt, ne? Also darum geht es im Endeffekt. Und das Zweite, also die Beziehung der Kosovo-Serben zu ihrer Regierung, die sie ja nicht als ihre anerkennen, ist fast noch wichtiger. Wo fängt man da an? Ich finde, um das gut zu verstehen, muss man einfach mal eine Karte öffnen des Landes und sich mal anschauen, wo leben Kosovo-Serben überhaupt? Also wir haben gerade besprochen, wie viele es ungefähr gibt. Die Geografie spielt aber auch eine wichtige Rolle, weil die Mehrheit von dieser Gruppe im Norden des Kosovo lebt. Und zwar in vier mehrheitlich serbischen Gemeinden, die, und das ist ganz wichtig, direkt an die Republik Serbien grenzen. Und wenn wir jetzt immer von Eskalationen hören, manchmal sogar von Schusswechseln, dann spielt sich das meist dort ab, also in diesem sogenannten Norden. Und das ist so ein, kann man sagen, Krisenherd, der eigentlich seit dem Ende des Krieges 99 immer wieder aufbricht. Und wo seit 2023 auch schon länger die Angst besteht, dass dieser Norden irgendwann auch annektiert werden könnte, in welchem Szenario auch immer, ähnlich wie das damals bei der Krim durch Russland.
Tatsächlich so weitgehend, ja.
Das ist zumindest ein Szenario, finde ich, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Ich weiß nicht, wie du, ich meine, du beschäftigst dich intensiv mit Russland und der Ukraine, wie es dir damals vor genau einem Jahr ging. Ich meine, wir reden am 25. Februar, wie es dir vor 2 Jahren ging, als die Invasion begann. Und also ich war von vielen Menschen umgeben, die sagten, also das wird nicht passieren und Sicherheitsgarantien und das macht er doch nicht und so verrückt ist er doch. Und es ist am Ende passiert. Und es gibt Warnungen, auch im Kosovo, die sagen, schaut her, was hier bei uns passiert. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Serbien seine Grenzen zumindest austestet. Und da gab es eben 2023 einige Versuche, die in diese Richtung gehen. Ich möchte jetzt nicht alarmistisch sein, ich möchte auch keinen Krieg an die Wand malen. Ich möchte einfach versuchen, auch realistisch auf diese Region zu blicken und auch mal das Worst-Case-Szenario durchzugehen, was ja in der Frage der Sicherheitspolitik total wichtig ist. Also man kann nicht immer davon ausgehen, dass alles so läuft, wie man das gerne möchte. Und so ist die europäische Diplomatie gerade ein bisschen in Bezug auf den Balkan, finde ich so. Wird schon alles gut gehen.
Also ich kann natürlich da jetzt im Detail nicht so viel beitragen. Vielleicht nur ein Unterschied, der mir aufgefallen ist zu den Situationen, die wir so vor uns finden. In Sache Ukraine war es ja so, dass der Putin quasi schon 2014 gelernt hat, dass sich ihm da niemand in den Weg stellen wird. Und seitdem ja auch Krieg in der Ukraine herrschte, halt in der Ostukraine, das hat den Westen nicht interessiert, groß, also es war zwar irgendwie bekannt, aber wenn man drauf guckt, es waren 13.000 Tote, schon damals, ne? Also über die Jahre hinweg. Und
so viele wie im gesamten Kosovo-Krieg, ja.
Das war immer ein Krieg. Der Unterschied hier scheint mir zu sein, dass wir zumindest vor uns sehen, dass es gibt ja NATO-Truppen vor Ort, ne? Diese KFOR-Kräfte, die dann auch mal sich melden, wenn da etwas passiert, wo man schon eher den Eindruck hat, da ist noch so eine gewisse ordnende Hand da, die jetzt vielleicht nicht dazu führt, dass die Situation endgültig geklärt wird, wo man das Gefühl hat, da müsste Serbien schon ziemlich mutig sein und sehr viele Menschen herausfordern oder sehr viele Länder herausfordern wollen, wenn es da Schritte tut. Was bei Russland eigentlich nie der Fall war, weil Putin immer der festen Überzeugung war und so ganz Unrecht hatte er ja nicht, dass der Westen schwach ist. Also selbst wenn er etwas tun wird, dann würde er das nicht durchhalten. Und wir sind jetzt gerade in der Phase, wo wir uns fragen müssen, ob wir durchhalten. Also mal auch so ganz runtergebrochen auf alles. Das wäre so die Beobachtung, die ich da habe. Das heißt natürlich nicht, dass Risiken ausgeschlossen sind, ne? Also das passieren kann ja immer was. Es muss mal einer irre genug sein, das zu tun. Also auch das ist ja eine Lehre.
Ja, und das ist ja auch absolut richtig. Ich meine, der wichtigste Unterschied, den hast du jetzt eh schon genannt, zwischen Kosovo und der Ukraine ist ja genau das. Der Kosovo ist nicht in der NATO, Die Ukraine ist auch nicht in der NATO, aber Umkehrschluss, die NATO ist im Kosovo. Das macht natürlich einen gewaltigen Unterschied. Das heißt, es gibt dieses Sicherheitsnetz, ganz anders als bei der Ukraine. Nur die Frage ist, kann es löchrig werden? Also können gewisse Staaten ihre Truppen möglicherweise, ihre Kontingente abbauen? Und nochmal, ich glaube, wir müssen jetzt langsam auch über dieses Ereignis sprechen, das du in der Serbien-Folge, glaube ich, auch schon angesprochen hast, nämlich diese Banska-Attacke vom 24. September 2023. Da ist nämlich wirklich etwas passiert, wo ich glaube, dass auch die KFOR, also die NATO-Truppen im Kosovo herausgefordert hat und dass ich wirklich als einen sehr, sehr gefährlichen Präzedenzfall bezeichnen würde.
Ja, was ist passiert?
Also damals sind ungefähr 30 paramilitärische, also 30 Soldaten in einer paramilitärischen Einheit im Kosovo aufmarschiert, haben ein Kloster, serbisch-orthodoxes Kloster, gestürmt, haben einen kosovarischen Polizisten davor erschossen, also der ist zu Tode gekommen. Und dann kam es wirklich stundenlang zu Schusswechseln zwischen den kosovarischen Einheiten und diesen serbischen Paramilitärs. Dabei kamen auch die drei Angreifer von serbischer Seite um, also zu Tode. Und die EU-Kommission sprach von einem Terroranschlag und es gab damals eben die Forderung aufzuklären, was ist da eigentlich passiert. Also bei diesen Angreifern wurde ein riesiges Waffenarsenal gefunden, das man sich nicht einfach so beschaffen kann. Also der Vorwurf oder die Vermutung war, dass die von serbischen Sicherheitskreisen abgezweigt wurden. Und das große Problem ist, dass Banska diese Attacke nie richtig aufgearbeitet wurde. Es wurde danach sehr still in westlichen oder in westeuropäischen Hauptstädten. Man wollte das so ein bisschen unter den Teppich kehren, das ist so mein Eindruck. Und man wollte vor allem sich nicht mit der wichtigsten Frage beschäftigen. Und die lautet, was wusste die serbische Regierung und was wusste Aleksandar Vučić, der Präsident von diesem Anschlag? Steckt er da womöglich dahinter? Hat er das geduldet? Das war einfach deswegen so ein gefährlicher Präzedenzfall, weil es das Signal geschickt hat, macht nur gerne nochmal. Wir werden da jetzt nicht groß reagieren. Wir werden uns nicht groß damit beschäftigen, ob es Sanktionen braucht. Und das ist natürlich eine Einladung, so etwas noch einmal zu versuchen. Die kosovarische Seite vermutet und hat die Dokumente von diesen Angreifern ausgewertet, dass das Ziel dieser Aktion gewesen sein könnte, eben Teile des Nordens, der ja mehrheitlich serbisch ist, zu annektieren, eben im Sinne von so einer Krim-Annexion. So, ist alles gut gegangen, ist vereitelt, ist nichts passiert, aber die große Gefahr ist einfach, oder die große Frage, kann sowas wieder passieren und wie reagiert der Westen? Und die Antwort ist ganz klar, man hat nicht reagiert, man hat sogar verabsäumt aufzuarbeiten und eine gemeinsame Position zu entwickeln.
Das ist natürlich tatsächlich so eins dieser Sache. Ich glaube, die Frage, ob der Vučić da Bescheid wusste, der serbische Präsident, das ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, weil im Grunde kann sich ja aus solchen Situationen, selbst wenn der nicht Bescheid weiß, immer so eine Eigendynamik entwickeln, ne? Mit der man dann nur noch sehr schwer umgehen kann.
Ja, das ist auch eine Theorie. Es gibt verschiedene Theorien, was da passiert sein könnte, ne? Eine ist vielleicht ganz platt, Vučić greift zum Hörer und ordnet das an. Das nachzuweisen ist wahnsinnig schwer.
Probier mal.
Eine Theorie ist natürlich auch, er wusste davon gar nichts. Das ist mindestens genauso gefährlich, weil es bedeutet, dass Teile der Sicherheitskreise sich selbstständig machen und ihr eigenes Ding durchziehen. Also beide Theorien sind natürlich brandgefährlich, weil man darf ja nicht vergessen, Serbien verhandelt ja ganz offiziell mit Aufvermittlung der EU mit dem Kosovo, wie man da eine friedliche Lösung findet. Und jetzt platzt da mitten in diese Verhandlungen ein Versuch hinein, wo man einfach versucht, militärisch mit Gewalt Fakten zu schaffen. Und da geht es eben nicht um irgendwelche Minderheitenrechte, dass man sagt, wir müssen die verbessern, sondern da geht es ganz klar um Territorium. Und das ist eben das Gefährliche, das jetzt wieder zurückgekommen ist. Die Idee, auch diesen Norden vielleicht abzutrennen und zu sagen, Schluss, das ist die einzige Lösung, die hilft. Ich glaube eben, dass dieser Plan wieder zurückkommen könnte, wenn sich geopolitisch einiges ändert. Und zwar zwei Dinge, also Trump in den USA und ein Rechtsruck in Europa würden eben so eine schnelle, hastige Lösung, die keine Lösung ist meiner Meinung nach, wieder auf den Tisch bringen.
Ja, und der Putin würde da ja sofort die Serben unterstützen. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber nachdenken. Der wäre da sofort dabei, wenn er irgendwo Unruhe sehen kann. Vielleicht mal vom anderen Ansatz. Franziska, du warst ja jetzt im Kosovo und hast dort mit Menschen geredet. Wie ist denn das stimmungstechnisch? Ist das so ein Thema, was die Leute vor Ort umtreibt? Oder glauben die eher, das ist so, das wird sich schon irgendwie einpendeln?
Ich würde sagen, eher das Letzte. Also man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass da ständig absolut, vor allem in Pristina, der Hauptstadt, absolute Krisenstimmung herrscht. Es hängt zwar mitten im Zentrum von Pristina so ein riesiges Banner, auf dem Free Ukraine steht. Also der Krieg oder die Invasion vor 2 Jahren hat da schon auch gewisse Ängste geschürt, gewisse Erinnerungen geschürt. Also allein ein großer militärisch besser gerüsteter Nachbar überfällt den kleinere Nachbarland und spricht ihm die Staatlichkeit ab. Allein diese Parallele hat natürlich Ängste geschürt. Aber es ist nicht so, dass die Menschen sich nur mit Serbien beschäftigen. Man hat fast das Gefühl, man ist dem ein bisschen Überdruss. Und es gibt andere wichtige Themen, vor allem bei jungen Leuten. Zum Beispiel, dass es der Kosovo jahrelang keine Visafreiheit hatte und jetzt seit wenigen Wochen, also seit 1. Januar, diese bekommen hat. Abwanderung ist ein großes Thema, ökonomische Situation, Jugendarbeitslosigkeit, solche Themen sind wichtig. Auch die Diaspora, viele Kosovarinnen leben ja nicht im Kosovo, sondern in der Diaspora, in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich. Serbien ist da nicht Dauerthema bei der, sagen wir mal, so normalen Bevölkerung.
Ja, und wie ist es mit der serbischen Minderheit? Hat die das als Dauerthema?
Die hat es natürlich mehr, weil die auch andere Medien konsumieren, würde ich jetzt mal so sagen. Die Medienlandschaft in Serbien ist wieder ein eigenes Thema für sich, aber wenn man da die Tabloids, also die Boulevardmedien analysiert, da gibt es zahlreiche Berichte, dann sieht man da schon ein sehr, sehr feindseliges Stimmungsbild, auch ethnisch aufgeladenes Stimmungsbild gegenüber der Situation im Kosovo. Alleine wenn man das konsumiert, ist man schon einer ständigen Krisensituation ausgesetzt. Und das ist auch die Strategie von Vucic, der ja sagt, dass Serben im Kosovo, Zitat, Pogromen, ethnischen Säuberungen, einem Exodus, einer Vertreibungswelle ausgesetzt sind, was faktisch falsch ist. Also es gibt keine Berichte, die das bestätigen, aber man muss sich mal vorstellen, wenn man sich ständig mit Narrativen gespeist wird, schürt natürlich Ängste. Das heißt, natürlich ist dieses Thema bei den Kosovo-Serben deutlich wichtiger. Natürlich auch, weil diese ethnisch gesehen natürlich die Minderheit stellen. Und die sehen natürlich auch den Konflikt anders. Also am 17. Februar feiern AlbanerInnen tendenziell mit, würde ich jetzt so sagen. Auch Bosniaken zum Beispiel. Aber ein Kosovo-Serbe hat zum Beispiel zu mir gesagt, also er weiß gar nicht, was der 17. Februar ist. Als ich ihn dann erinnert habe, hat er nur gesagt, na, also es ist für ihn eher ein Tag zur Trauer als ein Tag zur Freude.
Also es gibt ja zwei Aufgaben bei der ganzen Sache, ne? Einmal dieses Verhältnis Serbien-Kosovo irgendwie in eine positive Bahn zu lenken, aber gleichzeitig dann auch diese serbische Minderheit. Ich glaube, 4% der Bevölkerung waren das, ne? Oder sind das?
Ungefähr, ja.
Quasi so zu integrieren, dass sie ja auch einen positiven Spirit für den Gesamtstaat haben.
Ja, von diesem.
Was sich als eher schwierig rausstellt.
Genau, also dieser positive Spirit ist ist gerade nicht hier. Also, wenn man sich mit Kosovo-Serben unterhält, und ich mache das ja gelegentlich, sowohl im Norden als auch in diesen Enklaven. Also, Kosovo-Serben leben nicht nur im Norden, über den wir gerade gesprochen haben, sondern auch in Örtchen, in Städten südlich sozusagen. Das sagt man dann Enklaven dazu. Die haben oft ein überwiegend negatives Bild von der Regierung von Albin Kurti, der seit 2021 im Amt ist. Da wird dann auch sehr stark überzeichnet. Der wird dann oft als jemand bezeichnet, der versucht, die Serben einfach loszuwerden. Das ist ein Vorwurf, der seit Monaten immer wieder kursiert. Und zuletzt ist es eskaliert, vor wenigen Wochen, weil die kosovarische Zentralbank den Dinar als Zahlungsmittel verboten hat. Kosovo gilt der Euro. Offiziell laut Verfassung. Es war aber seit 1999 üblich, dass die Kosovo-Serben einfach ihr paralleles Bankensystem unterhalten haben. Und die wurden durch Geldtransporte versorgt, also dieses Bankensystem. Also davon fuhren dann wirklich so gepanzerte Fahrzeuge über die Grenze. Es gab so private Sicherheitsfirmen, die das dann an der Grenze vom serbischen Staat sozusagen übernommen haben. Diese Sicherheitsfirmen haben dann dieses Geld an die Postbank vertrieben, verbreitet. Und so haben Menschen ihre Pensionen bekommen, ihre Sozialleistungen bekommen und viele auch ihre Gehälter, weil Kosovo-Serben häufig in diesen parallelen Institutionen arbeiten. Das sind dann Lehrer, Lehrerinnen, Krankenpfleger, Krankenschwestern und so weiter. Und jetzt, wo der Dinar abgeschafft ist als Zahlungsmittel, gibt es natürlich ein riesiges Problem, nämlich die Frage, wie sollen diese Menschen weitere Gehälter bekommen und ihre Sozialleistungen erhalten? Und das ist dieser Kampf, der derzeit tobt und wo wir noch nicht sicher sagen können, wie das ausgehen wird und welche Folgen das haben wird.
Aber das ist ja schon immer so ein Versuch, da dann das in eine Richtung zu drücken, ne? Also auch von Kurti dann in seinem Sinne.
Ja, also Kurtis Argument macht natürlich auch Sinn, ja? Also auch aus Sicht der internationalen Gemeinschaft. Also zur Erinnerung, der Westen, die USA, die EU, haben die Verfassung des Kosovo ja maßgeblich mitgeschrieben. Wenn man ganz zynisch sein möchte, sagt man diktiert. Und in dieser Verfassung ist der Euro als einzig legitimes Zahlungsmittel erwähnt. Das heißt, der Westen oder die EU, sagen wir mal so, ist jetzt in diesem Dilemma drin. Also einerseits ist die Verordnung der Zentralbank im Prinzip total richtig. Also welcher Staat würde denn sagen, naja, bei uns gilt jetzt irgendwie zwar Euro, aber wir lassen in diesen und jenen Bereichen einfach ein illegales, paralleles Finanzsystem zu. Das heißt, da hat man eigentlich wenig Argumente als Westen oder halt als EU. Das Problem ist, die Umsetzung dieser Reform war halt total falsch, weil es viel zu hastig passiert ist und weil jetzt die Kosovo-Serben sagen, also wir waren da nicht richtig informiert, wir sind jetzt quasi irgendeinem Chaos ausgesetzt, wir wissen nicht, kriegen wir noch unser Geld und wie und wo. Und das hat natürlich für Unordnung gesorgt und das hätte man einfach besser lösen können. Und die Kritik am Kurti ist jetzt weniger die Verordnung selbst, sondern wie es umgesetzt wurde. Nämlich einfach auf eigene Entscheidung, ohne sich abzusprechen mit den Partnern. Und ich meine, da ist der Kosovo halt sehr, sehr abhängig auch davon, ganz ehrlich, was die USA denken und sagen. Und dagegen rebelliert Kurti, kann man so sagen, oder er stemmt sich da dagegen. Er sagt, wir sind ein souveräner Staat, 117 Länder haben uns anerkannt, wir dürfen souveräne Entscheidungen treffen und unsere Währung ist der Euro, laut Verfassung passt er.
Aber man sollte ja schon in so einer Situation dann vielleicht etwas passgenauer agieren, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also da kann man sich ja im Grunde auch nicht viele Fehler erlauben.
Genau, und es gibt jetzt man hat jetzt von kosovarischer Seite so reagiert, dass es eine Übergangsregelung gibt, dass es keine sofortigen Strafmaßnahmen gibt, sondern Bürger informiert werden. Aber die Frage ist ja, wie löst man das jetzt? Also, und da gibt es eine Lösung, die am Tisch liegt, und zwar eigentlich seit über 10 Jahren. Und zwar ist es die Idee eines Gemeindeverbands für die Kosovo-Serben. Auf Englisch sagt man Association of Serb Municipalities, kurz ASM. Und im Endeffekt geht es darum, dass die Kosovo-Serben ihre Krankenhäuser, ihre Schulen, ihre Sozialleistungen autonom verwalten und organisieren dürfen. Also, dass diese Gelder, die auch aus Serbien kommen, ganz legitim und ganz offiziell abgewickelt werden, auch innerhalb des kosovarischen Systems. Das ist etwas, das die EU fordert von Kurti, setzt diesen Gemeindeverband um und dann muss Serbien auf der anderen Seite ebenfalls liefern. Da gibt es einen eigenen Fahrplan, wer was als nächstes zu tun hat. Nur es hakt derzeit bei diesem Gemeindeverband. Also die EU hat so ein Statut vorgegeben, schaut's mal, so könntet ihr das machen. Und der nächste Schritt müsste jetzt sein, diesen Vorschlag an den Verfassungsgerichtshof im Kosovo zu schicken und zu fragen, ist das denn überhaupt vereinbar mit unserer Verfassung? Und da sind wir, da stecken wir jetzt komplett fest, ja, in diesem Prozess. Das heißt, es ist alles noch so ein Hirngespinst, aber am Papier gäbe es eine Lösung. Nur Kurti sagt, wir haben natürlich auch Angst nach dem, was in Banska passiert ist, nach den ständigen Drohungen durch Serbien und auch einer Kampagne gegen den Kosovo. Wir haben natürlich Angst, hier den Kosovo-Serben Autonomie zu geben, weil wir natürlich Angst haben, dass der Einfluss durch die serbische Regierung, durch Serbien selbst steigt. Und das ist so ein bisschen gerade dieses Spannungsfeld. Das heißt, diese beiden Ebenen, die du eh angesprochen hast, Kosovo und Serbien, aber dann auch Kosovo und die Kosovo-Serben, die vermischen sich natürlich auch immer wieder miteinander.
Ja gut, mal der eine nimmt dann immer den anderen als Ausrede, nichts zu tun, ne? Oder die Begründung mag ja dann auch immer noch valide sein, aber im Grunde bewegt sich ja dadurch nichts. Und wenn du jetzt sagst 10 Jahre, dann würde ich sagen, gut, vor einem Jahr gab es dann halt diesen einen Vorfall noch nicht. Da gab es dann wieder eine andere Ausrede. Also irgendwo, ne, dreht man sich ja dann auch ganz gut im Kreis. Franziska, ich würde aber gern so ein bisschen positiv rausgehen.
Gerne.
Jetzt haben wir hier viele negative Sachen und Probleme auf den Tisch geworfen, die wir dann auch natürlich nicht lösen werden. Das heißt, so eine kleine Zustandsbeschreibung. Es gibt aber eine positive Entwicklung für den Kosovo. Seit 01.01.2024 gibt es endlich die Visafreiheit.
Ja, genau. Und so wie ich gesagt habe, war das ja auch irgendwie so das Thema Nummer eins, gefühlt bei jungen Menschen. Die gibt es und darüber kann man wieder viel über Politik reden, weil der Grund, warum das so lange gedauert hat, ist auch die Statusfrage des Kosovo, auf die am Ende immer alles zurückführt. 5 EU-Länder kennen den Kosovo nicht an und das war einer der Gründe, warum das so lange verschleppt wurde. Aber als mal weg von der Politik, in der Realität ist es natürlich ein wichtiger Meilenstein, auf den man eigentlich seit über 10 Jahren wartet. Und ich habe schon erwähnt, Kosovo hat eine riesige Diaspora und vielen Menschen im Land war es einfach unmöglich, einfach so ihre Schwester in Basel zu besuchen, zu einer Hochzeit zu fahren nach, keine Ahnung, Frankfurt, auf ein Konzert nach Wien. Also Dinge, die eigentlich in einem Europa ziemlich normal sind, nämlich die Möglichkeit, sich in einen Flieger zu setzen und irgendwo anders hinzufahren, fliegen. Das war nicht möglich und das ist jetzt möglich und das ist eine irre Erleichterung, weil sich einfach diese Isolation auch ein bisschen bricht. Und ja, es sind gute Nachrichten auf jeden Fall für die Menschen, die dort leben und für die Menschen, die dort nicht mehr leben, aber ihre Familie einladen wollen.
Ja, das ist sowas, wenn man das nicht hinter sich hat, wie kompliziert das ist, dann versteht man das nur ganz schwer, ne? Wir haben ja in Deutschland das Glück, dass wir einen der, oder je nachdem, welche Statistik man anguckt, aber einen der mächtigsten Pässe der Welt haben. Also wir kommen fast überall rein und wenn wir nicht einfach nur hinfliegen können, dann recht unkompliziert über irgendwelche Online-Formulare. Also Bewegungsfreiheit ist ja da sehr gegeben, aber das hatten die schlichtweg nicht, ne? Also da gab es dann wahrscheinlich ewig lange Prozesse, ehe die mal von innerhalb Europas von A nach B fliegen durften, die Leute.
Ja, ich habe zum Beispiel vor ein paar Wochen so einen Filmregisseur getroffen, einen Jungen, der ist Lea Drama, der ist 27, glaube ich, und der hat einen Film gemacht mit seinem Freund über Menschen, die sagen, I've never been on an airplane, ich war noch nie in meinem Leben in einem Flugzeug. Das ist eine ganz spezifische Generation, die zur Zeit Jugoslawiens entweder noch nicht geboren war oder ganz, ganz klein war und eigentlich nur, zum Glück, nur die Friedenszeiten des Kosovo kennt und aber in ein Land hineingeboren wurde oder fast Land, in dem die Reisefreiheit total miserabel war und da zynischerweise oder absurderweise ihre Eltern mit dem jugoslawischen Pass weiterkamen, als sie dann in diesem Stück Land, das sozusagen schön langsam zum Staat wird. Und die Generation hatte es irgendwie sehr schwer. Man musste wahnsinnig viel Zeit und Geld investieren. Es gibt so Berechnungen, dass die Bürger und Bürgerinnen in den letzten 10 Jahren, glaube ich, über 100 Millionen Euro für diesen Prozess ausgegeben haben. Und ich habe selbst Freunde und Freundinnen, die daran eigentlich fast verzweifelt sind und die auch zu Ereignissen, die mir jetzt irgendwie wichtig waren, nicht kommen konnten. Und die können dann irgendwie nicht auf eine Hochzeit oder auf eine Preisverleihung oder weil irgendwo ein Fest stattfindet. Du musst einfach oft Monate warten und sich der Botschaft stellen und vor allem, es ist ein sehr, wie sagt man das auf Deutsch, humiliating, der Prozess ist sehr entmenschlichend, du musst halt irgendwie, kriegst dann halt so Fragen, wie viel Geld hast du am Konto, wer bürgt für dich, wer sagt, dass du wiederkommst und stell dir vor, du fliegst irgendwie auf ein Konzert nach Wien und hast eigentlich einen guten Job in Pristina und hast eigentlich gar keinen Bock, von dort wegzuziehen, dann fragt dich halt irgendein Grenzbeamter, jetzt müssen wir sie aber eine lange verhören, weil wir haben Angst, dass sie dann nicht mehr, dass sie da bleiben wollen, weil sie wollen ja sicher Asyl beantragen. Also es ging um solche Sachen.
Das ist schon der Hammer, ne? Aber es ist dann auch immer so eine... Aber jetzt ist in dem Sinne alles gut. Also die Leute können jetzt einfach ins Flugzeug steigen und in Europa rumreisen, ja? Also das ist schon gegeben jetzt oder gibt es da Einschränkungen?
Zuerst dachte man, dass es Einschränkungen gibt. Zum Beispiel Spanien kennt den Kosovo ja nicht an, ist eines dieser 5 Länder und da gab es zuerst die Diskussion, ob man sozusagen überall hin darf, außer jetzt dorthin, also nach Spanien. Aber auch das hat sich gelegt. Also auch da gibt es sozusagen eine Lösung. Das heißt, ja, aus meiner Sicht geht das alles gut in der Hinsicht. Und es gelten sozusagen die gleichen Regeln wie in Albanien, Nordmazedonien und anderen Balkanländern schon seit über 15 Jahren. Nämlich, dass man 90 Tage visafrei in den Schengen-Raum darf. Und danach gelten natürlich andere Regeln. Also wenn man dann dort arbeiten möchte, bleiben möchte, nach 3 Monaten ist man de facto illegal dort. Aber ja, es gelten die gleichen Regeln wie auch für die Nachbarländer des Kosovo und auch für Serbien, für Albanien und so weiter. Wobei wir wieder mitten im Thema sind, ne? Nachbarland Serbien. Also kriegst du sicher viele böse Zuschriften, I'm sorry. Man muss als Journalistin irgendwann mal so ziehen, also wie geht man jetzt mit dieser Frage um? Und mein Zugang ist halt so, die Mehrheit der EU-Länder erkennen den Kosovo als Staat an. Die deutsche Außenministerin spricht von ihrem Besuch im Staat Kosovo, wenn sie dort ist, oder der Verteidigungsminister oder keine Ahnung. Also wäre es, glaube ich, also sage ich das als Journalistin natürlich auch, aber man muss halt darauf hinweisen, dass das nicht alle so sehen und vor allem Serbien nicht so sieht, Russland nicht so sieht, China nicht so sieht und das jetzt keine gemarte Wiesen ist, wie man das in Österreich so sagt. Aber prinzipiell kann man vom Kosovo schon als Staat sprechen, wenn man die Position dieser Mehrheit der EU-Länder annimmt.
Franziska Tschinderle, ich danke dir für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Ja, und wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, dann sendet sie uns www.foreigntimes.de und da findet ihr auch alles weitere. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis alsbald mal wieder. Tschüss.
Tschüss.